Geschichten aus dem Schauspielhaus, ein Haus, was seit Jahren, fast schon Jahrzehnten tot ist. Ist das Schauspiel tot? Ist das Theater tot? Ist das Kino tot? Ist es einfach nur tot gesagt? Oder wird das, was auf Bühnen stattfindet, immer eine Rolle spielen? Gerade auch in harten Zeiten, in Zeiten, wo Krieg ist, wo Leute verunsichert sind. Welche Rolle kann da die Kunst spielen? Und wie prägend war Theater für unseren Gast? Und er heißt Niels Thorsten Amtrup. Ich grüße Sie, Herr Amtrup. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Morgen.
Ich nehme an, dass die Kunst des Theaters in Ihrem Leben eine Riesenrolle gespielt hat, oder?
Das allerdings, ja. Ganz wirklich. Ja.
Mhm. Das heißt, Sie waren auch ein bisschen, na, würde ich sagen, Opfer, aber ein Hin- und Hergebeutelter, denn Sie sind als junger Mensch, als Kind schon, mussten schon 10-mal umziehen, weil Ihr Vater ein berühmter oder bekannter Schauspieler war, Walter Amtrup, und der war auch mal in Erfurt und Sie mussten immer hinterherziehen. Hat Sie es irgendwann genervt, dass Sie die Stadt wechseln mussten?
Manchmal war es natürlich weniger schön, gerade wenn man die Schule wechseln musste, Freunde zurücklassen, wieder neue Schule und andere Umgebung. Das war schon etwas nervig, aber zwischen Erfurt und Meiningen, wo wir dann hingezogen sind, ist ja nicht so groß die Entfernung, und da konnte man auch mal schnell hinfahren und eben Freunde besuchen, wenn es nötig wurde.
Man hört es ja so ein bisschen an Ihrem Namen, der klingt ja eher norddeutsch, sogar das, sehr norddeutsch.
Das ist
Niels
richtig.
Und Amtrup. Ja. Sie sind Jahrgang 51, das darf ich hier ja sagen.
Ja.
Und zum ersten Mal umgezogen sind Sie schon mit 4 Jahren, da mussten Sie noch keine Schule wechseln. 1955, da war Ihr Vater schon Schauspieler.
Ja, schon lange.
Schon lange Schauspieler.
Eigentlich gelernter Sänger, Opernsänger, Bassist, hat 5 Jahre in Berlin studiert und in 1929 dann in Altenburg angefangen, da meine Mutter kennengelernt und dann, wie gesagt, fast jedes Jahr ein anderes Theater aufgesucht. Man zog da immer ein Stückchen weiter. Und von Flensburg aus, 55, sind wir im August dann hierher nach Erfurt gezogen.
Und das ist natürlich vom Zeitpunkt her super interessant. Ich frage, das hat doch sicherlich in irgendeiner Weise, also klingen bei mir natürlich gleich sofort politische Ebenen auf. Wie kam es denn, dass jemand von 1955 die Bühnen von Westdeutschland nach Ostdeutschland gewechselt hat?
Er ist natürlich gefragt worden, wie kannst du nur zu den Russen gehen? Das war so der Begriff. Ja, aber er hatte dort hier in Erfurt ein ganz tolles Angebot bekommen. Muss dazu sagen, dass in Flensburg nur ein halbes Jahr Schauspiel lief, dann das übrige halbe Jahr wurde zugemacht und er musste eben stempeln gehen, sprich Arbeitslosengeld in Empfang nehmen. Das reicht nicht, um eine Familie zu ernähren. Er ist dann vorübergehend als gelernter Maschinenschlosser, als Lagerist in einer Molkereimaschinenfabrik tätig gewesen. Aber das war nicht die Erfüllung für ihn. Und nun kam dieses Angebot nach Erfurt, wo er wieder spielen konnte. Und das ging gleich los mit einer großen Rolle als Wallenstein 55 hier auf die Bühne. Und er hat hier wirklich viele schöne, große, wichtige Rollen gespielt, die ihm wirklich sehr nahe lagen.
Hier auf die Bühne heißt das Schauspiel, im Klostergang, das Schauspielhaus an den städtischen Bühnen. Also dieses ehrwürdige Gebäude. Und Sie haben nicht nur im Zuschauerraum gesessen, Sie haben auch schon auf der Bühne gestanden. Als Junge, als 12-Jähriger durften Sie mal mitspielen. Ist da die Erinnerung? Haben Sie da war die Aufregung wahrscheinlich riesig, oder?
Ja, das war ein Riesenerlebnis. Nur wenn ich so zurückdenke, ich denke mal, meine Schauspielkunst, die war weniger gut. Ich habe die Texte dann sicherlich, wie man das so aus der Schule kannte, mehr oder minder aufgesagt. Also ich glaube nicht, dass das toll war. Heute, wenn ich Kinder im Fernsehen oder im Film sehe, wie natürlich die agieren, mit Gestik, Mimik und so weiter, das hatte ich nicht drauf.
Wollen wir mal noch mal kurz in die Zeit springen? Also war ja die Nachkriegszeit. Also Sie waren ein Nachkriegskind, könnte man sagen. Ihr Vater war eigentlich ein Kriegskind. War das Thema Krieg? Der war nun, als Sie geboren sind, war 6 Jahre vorbei. Und ja, dann war das ja alles noch zu spüren. Sie haben noch mit Marken eingekauft.
Ja.
Also das heißt, die Nachkriegszeit, die Knappheit und auch natürlich die Vergangenheit war ja präsent. War das in Ihrer Familie Thema, die Schuld der Deutschen, die Nazi-Zeit? Wir werden in einer Stunde über einen Film reden, irgendwann werden wir uns alles erzählen. Wie wurde die Nazi-Zeit, die Kriegszeit in Ihrer Familie erzählt?
Da wurde eigentlich kaum drüber gesprochen. Ich habe natürlich meinen Vater gefragt, eben über die Nazi-Zeit. Es wurde sehr, sehr wenig gesprochen. Ich muss dazu sagen, mein Vater war aus Begeisterung tatsächlich in die NSDAP eingetreten, weil unter Hitler die Theater wieder ganzjährig spielten. Und als Schauspieler war er dann natürlich von überzeugt. Viele, viele andere hatten seitdem auch wieder Arbeit. wenn es denn halt auch der Autobahnbau war, was heute oft kritisiert wird. Aber die Menschen hatten was zu tun und sie verdienten Geld und konnten sich wieder was leisten. Und das hat ihn überzeugt. Was dann daraus wurde, das war natürlich nicht mehr sein Thema. Mhm. Das konnte man aber auch nicht vorausahnen.
Ja, und das heißt, aber das wurde dann so ein bisschen tabuisiert und war nicht so das Thema.
Ganz genau. Wurde ausgeklammert. Er hat auch nur sehr wenig über die Kriegszeit gesprochen. Das waren 3, 4 Dinge. Er ist völlig unversehrt aus dem Krieg wieder zurückgekommen. Keine Verletzung, obwohl es kritische Situationen für ihn gab. Und das hat er erzählt, aber sonst habe ich eigentlich darüber wenig erfahren.
Wo er im Krieg war, hat er auch nicht erzählt.
Er ist als Fahrradmelder in Polen gewesen.
Was für ein Fahrrad?
Fahrradmelder.
Was ist denn das?
Also ein Bote, der nur mit dem Fahrrad von einem Bataillon zum anderen irgendwelche Befehle überbrachte. Und später dann in Frankreich als Gradmelder. Das kennt man als Begriff schon eher. Also mit dem Motorrad rumfahren und Funk ging wohl nicht. Und dann musste er alleingestellt durch das Land fahren und irgendwelche Befehle überbringen.
Das heißt, die Schauspielerei hat quasi mit dem Kriegsbeginn auch für ihren Vater geendet?
Das ging natürlich erstmal nicht. Er blieb noch eine Weile in Chemnitz. Das war, glaube ich, 1944, da war er dann noch. Aber ja, durch diese Kriegswirren ist das natürlich erstmal ausgeklammert gewesen.
Und über die Zeit vorher, Sie haben ja gesagt, er ist erstmal irgendwie begeistert, irgendwie auch in die Partei eingetreten. Aber wie hat er denn Schauspielerei erlebt? Hat er sich darüber geäußert, weil dass die Theater wieder ganzjährig spielen, ist ja das eine. Aber garantiert gab es ja große Einschränkungen in dem, was gespielt werden konnte und sollte.
Das ist wie heute. Damals halt natürlich politisch gelenkt, da waren dann Dinge, entweder Klassiker, die waren ja politisch kaum zu verändern, die wurden gespielt und das machte er sehr gern. In Altenburg wurde ihm von einem Intendanten geraten, von dem Gesang ins Schauspielfach zu wechseln, weil er als noch recht junger Mann durch die Bassstimme immer nur alte Leute spielen musste. Und das war auch früher sehr statisch. Die Sänger standen und er wollte agieren. Und dadurch ist er zum Schauspiel gekommen. Autodidaktisch hat er sich das dann eben beigebracht und natürlich viel, viel lieber sowas gemacht.
Wenn Sie jetzt die heutige Zeit sehen, was ist für Sie die größere Bedrohung? Wo haben Sie mehr Angst vor der Umweltkatastrophe, vor einem drohenden Krieg? Es ist ja ein Krieg, aber dass der Krieg sozusagen auch in Europa irgendwann landet. Haben Sie Ängste oder sagen Sie, ach, das wird schon alles?
Na, Ängste direkt nicht, aber eine gewisse Unruhe und Unsicherheit ist natürlich schon damit verknüpft. Mit dieser Umweltkatastrophe, denke ich mal, werden wir etwas zu sehr überfüttert. Ich sehe das nicht ganz so krass. Und da muss ich eben auch aus meiner Sicht sagen, die politische Richtung hier, uns damit in jedem Thema Nachrichten und zu bombardieren förmlich, das halte ich für übertrieben. Man muss reagieren, irgendwas tun. Ja, und die Kriegswirren, das ist natürlich nicht schön, aber ich hoffe immer mal noch auf die Vernunft der Menschen, dass es dann doch irgendwann auch mal da wieder zu Ende geht und nicht noch ausufert.
Macht das dann irgendwann gelassener, wenn man da so viel erlebt hat?
Das Sie? Weiß ich nicht. Man macht sich natürlich schon Gedanken, weil man vieles erlebt hat darüber, wie das weitergehen kann. Da kommt aber auch schon mal der Gedanke, Gott sei Dank, dass ich so alt bin und wer weiß, nicht mehr allzu viel mitmachen muss. Das ist vielleicht makaber, wobei so schnell habe ich nicht vor, wie sagt man, den Löffel wegzulegen.
Die sind ja erst Jahre 51, also da ist ja noch ein bisschen
da ist noch Luft nach oben.
In diesen, sage ich mal, wirren Zeiten, verunsicherten Zeiten, in welche Rolle kann da die Kunst spielen, eine stabilisierende Wirkung haben oder welche Rolle kann Theater überhaupt noch spielen in dieser heutigen Zeit?
Unter Bert Brecht kam ja schon mal der Spruch auf, Kunst ist Waffe. Und das war in 50er, 60er Jahre der Fall und wurde natürlich benutzt, gegen den Klassenfeind da so zu agieren. Heute wird das leider oft auch propagiert, wobei bei mir sträubt sich dann was, wenn in der Kunst irgendwie politisiert wird. Ob nun im Gesang und ich meine, da werden viele Texte gebracht. Jetzt hatte ich gerade von Udo Lindenberg mal sowas gehört. Ich dachte, das muss nicht sein.
Aber ist Kunst nicht immer politisch? Ist es immer nicht alles, was wir machen, politisch? Gibt es was Unpolitisches?
Sollte eigentlich mehr Unterhaltung sein.
Ah, also Sie sehen Kunst als Unterhaltung, als Ablenkung, als Zerstreuung.
Richtig.
Und wie war das für Ihren Vater? Sie haben ja gesagt, er hat ja dann wirklich irgendwie auch ein paar Wendungen durch ganz unterschiedliche Systeme gemacht. Er hat irgendwie die NSDAP-Zeit erlebt, hat wahrscheinlich schon vorher mit der Schauspielerei begonnen, quasi noch zu Zeiten der Weimarer Republik, hat dann einige Jahre auch im neu gegründeten Westdeutschland agiert und ist dann irgendwie wegen dem guten Angebot hier in die DDR gegangen und blieb da ja auch eine Weile. Vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz nachvollziehen.
Ja, er blieb hier mehr oder minder zwangsläufig, weil dann 61 die Mauer gebaut wurde und der Rückweg abgeschnitten war.
Und da hat er auch keine Chance gehabt, quasi angelernter Westdeutscher zu sagen, ich habe da quasi einen Freifahrtsschein. Nein,
das ging soweit. Meine Großmutter starb 62 in Hamburg. Er durfte nicht zur Beerdigung. Und obwohl ja die ganze Familie hier quasi als Pfand in Erfurt zurückgeblieben wäre und er auf alle Fälle wiedergekommen wäre, nein, das ging eben nicht. Und erst mit Eintritt des Rentenalters durften sie fahren, falls sie denn wegblieben, na gut, dann wäre ein Rentner weniger.
Haben Sie ihm das irgendwann mal, vorgeworfen und gedacht, ach Mensch, wären wir nicht damals nicht dahin gegangen, dann wäre ich jetzt im Westen?
Nein. Nein, nein.
Also Sie waren glücklicher DDR-Bürger?
Man hat sich zumindest arrangiert. Ich war nicht mit allem, was da so lief, natürlich einverstanden. Aber man wusste sehr genau, in der politischen Richtung zu unterscheiden, was zu Hause erzählt wurde und was dann in der Schule erzählt wurde. So gesehen wurden wir vielleicht sogar von zu Hause aus angehalten zu schwindeln, was eigentlich nicht gut ist, aber bewusst eingesetzt.
Oder zumindest zu schweigen.
Das wäre auch eine Möglichkeit, genau.
Das heißt, in der DDR haben Sie doch als glückliche Zeit erlebt?
Es war meine Jugend, meine Kindheit und die war wirklich sehr fröhlich. Das muss ich dazu sagen, wir wohnten am Stadtpark und hatten das Grüne direkt gegenüber. Der Stadtpark war unser Spielplatz komplett. Und in der Straße waren zu der Zeit ca. 20 Kinder und wir waren nur auf der Straße. Nach der Schule ging das raus. Und das war möglich, wann kam da mal ein Auto? Alle halbe Stunde. Und da wurde Federball gespielt oder Verstecken, was weiß ich. Und das war eben dann dort auf der Straße. Muss auch dazu sagen, meine Eltern waren sehr liebevoll, sehr tolerant, sehr großzügig. Also wenn mich jemand irgendwie fragen würde nach einem Vorbild, ich würde sofort meinen Vater als großes Vorbild eben mir ansehen. Und die haben uns Freiheiten gewährt, was vielleicht heutzutage nicht möglich ist aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Bedingungen.
Das heißt, das passt nicht so ganz in dieses klassische Bild von einem großen, exaltierten, vielleicht narzisstischen Übervater, der eigentlich kaum vorhanden ist, aber der vor allem immer sich selbst im Spiegel sieht, wie man das jetzt vielleicht klassischerweise im Klischee Schauspielern unterstellen würde.
Nein, überhaupt nicht. Er hat seinen Beruf geliebt und hat das gerne gemacht. Das ging auch so weit, ob das nun Feiertage oder Geburtstage waren, selbst sein eigener, wenn da eben Schauspiel anstand, da saß die Geburtstagsrunde und er sagt so, ich gehe da mal weg, ich muss unnatürlich reden. Das war so sein Spruch für eben Schauspielauftritt. Naja, und er kam dann danach wieder zurück, da wurde dann nochmal angestoßen und das war üblich und da gab es kein Pardon, dass man sagt, ich habe Geburtstag, heute nicht oder so, das ging nicht.
Also er hat das eher wie ein geliebtes Handwerk betrachtet.
Ja, ganz genau.
55 sind Sie in die DDR umgezogen, nach Erfurt und dann nach elfjähriger Tätigkeit nach Meiningen gewechselt.
Ja.
Das war natürlich ein harter Bruch oder war Meiningen eine schöne Zeit für Sie?
Ja, für mich schon. Das war so die letzte 10. Klasse und dann Lehre. Aber es war unfreiwillig. Mein Vater bekam nach 10 Jahren in Erfurt noch eine Ehrenauszeichnung für diese 10 Jahre. Und ein Jahr später gab es die Kündigung. Da hatte sich dann Herr Bodo Witte als Intendant hier eben eingenistet, muss ich fast sagen, und wollte neues, modernes Theater machen. Und mein Vater als nun wesentlich älterer passte da scheinbar nicht mehr rein. Aber es war nicht nur er. In Ballett, Oper und Theater wurden an die 40 Leute gleichzeitig gekündigt. Das ging mit einem offenen Brief bis an den Minister Benzin für Kultur damals. Der konnte es nicht rückgängig machen. Aber von da an gab es dann die Regelung, dass Leute, die 3 Jahre vor der Rente stehen, nicht mehr gekündigt werden dürften. Aber er musste sich umsehen und ging dann die letzten 3 Jahre nach Meiningen.
Deswegen haben Sie auch in Meiningen Ihr Handwerk gelernt, bei der HO, bei der Handelsorganisation, Handelskaufmann gelernt, war da, das ist was Klassisches, wo man einen sicheren Job hat.
Ja, komischerweise, ich wurde nie gedrängt, vielleicht irgendwie Abitur zu machen und irgendwas zu studieren. Da haben meine Eltern nicht drauf gedrängt. Und ich war auch nicht ehrgeizig genug dazu. Schulisch, die Leistungen, das war gerade so gut. Das hat erst angefangen, mich zu interessieren, eben in der Lehre. Da wusste ich, wofür ich es tue.
War die DDR, war das Kapitalismus im kleinen Stil? War das echte Planwirtschaft? Da gibt es ja den Streit. Die einen sagen, naja, das hat wie ein großer Betrieb, großer Konzern funktioniert in der Außenwirkung, an der Außenhandelswirkung, aber im Grunde war es wie im Kapitalismus, nur mit anderem Geld. Was war das für ein Wirtschaftssystem, würden Sie als Handelskaufmann sagen? Was war die DDR für ein Wirtschaftssystem?
Ja, schwierig zu sagen. Eine Planwirtschaft, und das ging ja eben so weit, dass geplant wurde, wer welchen Job macht, welchen Beruf ausüben darf. Ich wollte von Anfang an in den Handel und das wurde mir verwehrt. Das wäre ein Beruf, wo nur Mädchen rein dürften. Jungs mussten in irgendwelche praktischen Berufe. Ich habe dann im Forst in Gehren als Forstlehrling angefangen, musste aber aus gesundheitlichen Gründen dann da aufhören. Und danach wurde es mir dann erst möglich, in Meiningen in die Handelsschule nach einem Vierteljahr einzutreten. Also so gesehen wurde gesteuert, was für Jobs gebraucht wurden und Lehrerausbildung, was man heute zu wünschen oder was zu wünschen übrig ließe. Weil es fehlen so und so viele Lehrer, da hat man vor 6 Jahren schon gewusst, wie viele Leute ich brauche. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, sowas eben planen zu können.
Also jetzt auch ein bisschen mehr Planung.
Das würde ich schon sagen,
ja. Ich will aber trotzdem nochmal an die Frage von Carsten anschließen. Und zwar, kleinen Moment, ich hole jetzt ein bisschen aus. Ich bin neulich in meine alte, sage ich mal, Schulheimat und Geburtsstadt gegangen nach Gotha. Und da hat nämlich ein Kaufhaus geschlossen. Das ist so ein altes Bauhaus, Gebäude, sehr hübsch. Das war das Kaufhaus Magnet in DDR-Zeiten, gehörte also zur HO. Und dann gab es wenige Meter weiter, steht schon, ist natürlich schon längst leer, aber zu DDR-Zeiten noch das Kaufhaus Concentra. Das war ein Kaufhaus der Konsumwarengesellschaft. Und ich habe mich dann tatsächlich in diesem Moment gefragt, genau das, was du gefragt hast, wieso hat es denn da überhaupt zwei verschiedene Organisationen gegeben, die Waren quasi zur Verfügung gestellt haben, weil Konkurrenz waren die ja eigentlich nicht zueinander in der Planwirtschaft.
Konsum war eine Genossenschaft, ne? Ja, hat auch Marken bekommen, war ja auch Mitglied, konnte man Mitglied werden, ne?
Ja, und dann hat man diese Konsummarken in ein Heftchen geklebt und bekam einen gewissen Rabatt später.
Ich erinnere mich.
Ja.
Also können Sie die Frage für mich auflösen? Warum gab es da diese zwei verschiedenen Organisationen, die zwei Kaufhäuser quasi nebeneinander setzen mit einem ähnlich dünnen Angebot?
Ja, war vielleicht ein Zugeständnis an die Bevölkerung, eine gewisse Demokratie und Mehrstufigkeit zu praktizieren. Nötig wäre es nicht gewesen. Man hätte das unter eine Regie stellen können. Und ja, so war das ein Aushängeschild. Wir sind ja doch sehr demokratisch aufgestellt.
War eine deutsche demokratische Republik. Sie haben eine Geschichte erzählt, die ich nicht wusste, wie so viel, was ich nicht weiß, ist, dass die Domstufen schon früher bespielt worden sind mit Theater und dass die jetzigen Domstufenfestspiele eigentlich keine neue Sache sind.
Nein, das gab es schon 6-7 Jahre lang, eben jeweils einmal im Sommer wurde da ein Stück aufgeführt. Ich habe es mal so überschlagen. Antigone wurde gespielt und Jungfrau von Orleans, Egmont, Faust. Also das sind so die mir im Moment einfallen. Es gab auch eine Oper, die da aufgeführt wurde.
Das war 1900 wann?
In den 60er Jahren, 61 und Folgejahre. Und da durfte ich bei Antigone mit als Statist und Steppke mit auf diese Stufen. Mein Vater spielte einen Blinden, der aber so als Orakel, als Seher dann dem König irgendwie eine Prophezeiung da machen soll. Und ich als Kind sollte ihn dann die Domstufen runterführen. Es war umgekehrt, er hatte mich an der Schulter und führte mich auf den Platz, wo wir hin mussten. Aber mir hat das natürlich riesen Spaß gemacht.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Heute wird ja ein gigantischer technischer Aufwand betrieben mit einer riesigen Tribüne, einer riesigen Soundanlage, einer riesigen Lichtanlage. Das kann ich mir in den 60ern in der DDR ja schlecht vorstellen. Wie ist denn das umgesetzt worden auf den Domstufen?
Ja, das gab es auch wirklich nicht. Es gab diese riesen Tribüne für die Zuschauer nicht. Da wurden also rein Stühle auf den Platz selber gestellt, mit einem gewissen Abstand zu den Treppen, und auf den Stufen mussten die Schauspieler mit ihrer Stimme diesen Raum überbrücken.
Den Domplatz überbrücken?
Naja, bis zumindest zu diesen Zuschauern, das war nötig, und das setzte natürlich Sprachschule und schauspielerisches Können voraus, diese Distanz zu überbrücken, nur mit der einzelnen eigenen Stimme, ohne Mikro.
Das damals waren die Straßenbahnen natürlich noch lauter und es gab auch weitere Ablenkungen, von denen Sie besprochen haben, ja. Auch wieder aktuell, ein Ballon flog da, was war da los?
Ja, kein Ballon in dem Sinne, dass 1961 hatten die Amerikaner, als das aufkam mit dem russischen Sputnik, die wollten natürlich dagegen halten und die schossen einen Echo 1 und Echo 2 nannten die das hoch, einen aus Folie aufblasbaren Ballon, der hatte wohl so 40 Meter Durchmesser und war dadurch silbrig. Von der Erde reflektierte der die Strahlung von der Sonne und war von der Erde aus gut zu sehen. Und wenn der tatsächlich gerade drüber zog und dieses Schauspiel fand statt, dann gucken alle nach oben und nicht mehr auf die Treppen.
Und wissen wir heute, was da, also wir wissen es offensichtlich nicht, aber weiß man heute, was da dran war an dem Ballon?
Das unten? War reiner Umsetzer für Rundfunksachen, also kaum irgendwie kein Beobachtungssatellit oder sowas, da war ganz wenig
Technik. Also kein dran. Grund, den abzuschießen?
Nein, so in 300 Kilometer Höhe sowieso nicht.
Ah, das ist ein Umsetzer, das
heißt, ein Satellit. Solcher Treibballon wie jetzt über Kanada. Alaska, der ist ja in der Stratosphäre lang getrieben und das ist ja wie ein Satellit, eben wie ein Sputnik da oben lang geflogen. Und alle 90 Minuten war der einmal rum, kam wieder.
Ach, da war eine Umlaufbahn, jetzt checke ich
erst. Ja, Mensch. Genau. Also der Begriff Ballon ist, weil er aufgepustet war und dadurch sichtbar wurde.
Aber es war schon in der Umlaufbahn.
Ja, 400 Kilometer Höhe.
Herrliche Geschichte.
Das waren so die ersten Satelliten, die Russen und Amerikaner da gegenseitig streitig machten.
Ich würde jetzt mal gern wieder auf der Erde landen wollen und vielleicht wirklich auch wieder zurück irgendwie in dieses, besondere private Leben, was Sie ja dann irgendwie in Bezug auf das Schauspielhaus erlebt haben. Sie haben ja schon gesagt, Ihr Vater war ein ganz präsenter und ein ganz liebevoller Mensch, aber wie hat sich das Umfeld Ihnen denn gezeigt? Irgendwie, das ist ja trotzdem eine sehr besondere Sphäre, wenn man halt irgendwie vielleicht von Schauspielerinnen, Kollegen und Schauspielerkollegen umgeben ist, wenn man dieses Haus besucht. Das sind ja ganz andere Atmosphären.
Das ist richtig. Und ich bin sehr häufig dort gewesen. Nachmittags wurden eben auch Proben angesetzt oder zu den Schauspielen selbst, wenn die Vorstellungen abends waren. Als ich dann älter war, durfte ich in den Gassen oder beim Inspizienten da auf dem Hocker mich hinsetzen und zugucken. Ich weiß, eine Silvestervorstellung, da durfte ich auf die Beleuchterbühne, also eine Stahlleiter am Inspizientenpult hochklettern und in 5-6 Meter Höhe dann Beine baumelnd habe ich dann über der Bühne gesessen und zugeguckt. War ein Riesenspektakel. Dass man mir das gewährt hat, ist mir heute eigentlich erst aufgefallen, fand ich schon sehr seltsam. Ich war auch in dem sogenannten Konzimmer, ein Konversationszimmer, gleich wenn man vom Pförtner die Treppchen hochging, war linker Hand ein Aufenthaltsraum für die Schauspieler, wo die sich in den Pausen unterhalten haben. Und da habe ich mich mit aufgehalten, dass man mir das gewährt hat und nicht zu meinem Vater gesagt hat, schick mal den Jungen weg, der passt hier nicht her.
Aber das war doch bestimmt ein total verrauchter genau. Raum mit lauter leeren Flaschen, halbvollen Flaschen?
Nee, Getränke weniger. Also das war nicht der Fall, aber wirklich verqualmt. Ein, wie sagt man, blauer Hecht. Ganz, ganz schlimm. Aber hat uns nicht gestört. Wir haben alle gequalmt.
Und wie erinnern Sie sich an Zechgelager? Also ist ja das wieder unsere Vorstellung, dass also Schauspieler, Künstler, dass da viel gefeiert wird, dass Familie große.
Nein.
Gar nicht.
Premierenfeiern wurden abgehalten und da wurde auch ganz hübsch gebechert, ganz sicherlich. Da war ich einmal mit und aber es blieb alles friedlich. Man hat halt getrunken und dann war die Sache gut. die ging natürlich auch in die Kantine. Die ist ja auch heute noch bei Besuchen im Schauspielhaus mit zu besichtigen.
Wir reden von dem Keller, von dem
Keller,
Café
Unartig, genau. Ja. Und da war ein Teil eben für die Schauspieler, wo die sich in den Pausen aufhielten. Und wenn dann wirklich im Schauspiel eine Pause war, sind die Leute natürlich darunter, was zu trinken holen, freuten sich aber auch, wenn man dann die Schauspieler mal hautnah in Maske vor sich hatte, auch mal die Hand schütteln durfte oder ein Autogramm holen. Das war natürlich dann schon aufregend.
Wie stellen Sie sich das Theater der Zukunft vor? Also wir erleben ja nicht nur jetzt nach der Pandemie einen Rückgang, dass Menschen nicht mehr zögerlicher geworden sind, nicht mehr ins Theater gehen, das sich anschauen, was sie kennen. Wie stellen Sie sich das Theater der Zukunft vor?
Ja, es ist natürlich sehr durch Fernsehen und Kino überlagert. Wer geht noch ins Theater? Wir haben ja hier ein neues, großes Opernhaus und da wird schon sehr sortiert, allein durch die Eintrittspreise. Mhm. Das kann sich nicht mehr jeder leisten. Früher war das anders. Unsere Klasse war komplett, würde ich fast sagen, in so einem Abonnement. Wir gingen jeden Monat einmal wenigstens ins Theater oder ins Opernhaus und haben uns da was angeguckt. Ich glaube, das hat 2-3 Mark gekostet. Das konnte sich jeder leisten. Und für die Erwachsenen war es halt ein bisschen teurer, 5, 6, 7 Mark, je nachdem. Und das war erschwinglich. Und da wurde viel für die Kultur getan und gestützt. Das liegt heute im Argen.
Das ist interessant, weil ich vor wenigen Tagen erst tatsächlich irgendwie von meiner Mutter erfahren habe, aus ihrer Kindheit, wie es wirklich ganze Busse gefüllt hat, so wenn die Leute vom Dorf, damals, ich sage, im Dorf aufgewachsen, in die Stadt zum Schauspielhaus nach Erfurt gefahren sind. Und da waren die Busse einfach Monat für Monat oder Woche für Woche brechend voll.
Korrekt. Wenn man sich den Reformprozess des Erfurter Theaters jetzt anschaut, dann wäre das ein Thema, die Preispolitik. 10 Millionen Euro gibt die Stadt Erfurt, also wird ja hochsubventioniert, 10 Millionen kommen allein von der Stadt und dann kommt noch ein anderer Betrag vom Land, also es ist ja schon hochsubventioniert, diese ganze Geschichte, sonst können sie sich gar nicht tragen. Dennoch sind die Preise so hoch. Das müsste ein Thema sein, dass es erschwinglicher ist für die Menschen, die in Erfurt wohnen. Man kann ja sagen, für Zugereiste, für Touristen ist es teurer, aber für die, so, also das wäre auf jeden Fall ein Thema, was zu diskutieren wäre.
Ja, ich würde aber auch sagen, man müsste vielleicht auch mal Aufführungen bringen, die das Publikum auch sehen will. Hm. Da werden sehr viel Experimentiertheater und Sachen gebracht, die zwar modern sind, aber wenn man die Nachfrage sieht, wie viele Leute da hingehen, wenn da mal irgendwelche Unterhaltungen, Lustspiele, Operetten oder sowas mal aufgeführt würden, ich denke, dann wird das Haus auch mehr besucht.
Lustspiele habe ich noch nie, den habe ich lange nicht mehr gehört. Sie würden sich also eher als konservativ bezeichnen, als traditionell konservativ, also was den Kunst- und Kulturbegriff betrifft?
Absolut, ja. Absolut.
Herr Klemann?
Ich habe gerade überlegt, was habe ich eigentlich gerade überlegt?
Wir finden jetzt einen Bogen, einen Schluss und einen Wunsch. Also ich hätte ja einen Wunsch für die Kultur in Erfurt. Ich wünsche mir, dass das Schauspiel dieser Ort zu einem Kulturquartier wird, zu einem Ort, der nun sträflich, also über viele, viele Jahre leer stand, was ja also eine Sünde ist, dass der wieder zu einem Ort der Kultur wird. Im Gegensatz zu einem anderen würde ich mir Experiment eher wünschen und Sachen auszuprobieren, auch mal sich zu irren. Aber jeder Mensch hat ja einen anderen Kunst- und Kulturbegriff.
Aber deswegen, weil Sie das ansprachen, Herr Amtrup, dass es ja auch schon mal so einen Schnitt gab, selbst in den 60ern, ne, als da ein neuer Intendant kam, dann zeigt sich ja, dass irgendwie über die Zeiten, nicht nur wenn die großen Systemwechsel anstehen, immer wieder solche Schnitte irgendwie stattfinden. Wie haben Sie denn damals den Schnitt erlebt, als es dann plötzlich gar kein Schauspiel mehr gab?
Da waren wir inzwischen ja noch in Jettingen, also sprich im Schwarzwald ansässig. Ich habe das nur aus der Entfernung mitbekommen. Ich glaube 2003 wurde wohl das Haus zugemacht und seitdem stand das leer. Was ich der Stadt groß und den Stadtvätern anlasste, dass man es im Moment nicht benutzte, wäre in Ordnung. Aber man muss das Haus erhalten. Das ist so ein toller, schöner, klassischer Bau. Und den verfallen zu lassen und vielleicht da unten drin auch noch Sprengversuche zu machen, wie das uns erzählt wurde, das ist sträflich, wirklich wahr.
Ja, und wie stehen Sie dann zu dem, was jetzt dann doch neu dort entstehen kann, auch wenn es nicht unmittelbar Schauspiel ist?
Ja, hätte ich natürlich lieber gesehen, wenn da auch wirklich wieder Schauspiel aufgeführt würde, aber dass es überhaupt genutzt wird. Und wie ich hörte, Sie als Radio Frei wollen ja da auch mit einziehen.
Wir hoffen das sehr.
Ja, und es sind ja verschiedene andere Sachen noch mit vorgesehen. Hauptsache, das Gebäude wird wieder flott gemacht und mit verschiedenen Tanztheater und was da so reinkommt, Kino, Restaurant, hatte ich gehört. Also es ist Verschiedenes. Es wird wieder mit Kultur belebt und das ist wichtig.
Wichtig. Herr Amtrup, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wir haben über die Krisen dieser Welt gesprochen. Wir haben über die Zweifel, über die Ängste gesprochen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Fangen wir mal bei Erfurt an.
Ja, das wäre natürlich toll, wenn weiterhin hier Kultur praktiziert wird. Erfurt war früher in den 50er und 60er Jahren für viele Schauspieler und Künstler ein Sprungbrett nach Berlin und zum Fernsehfunk oder zur DEFA. Viele sind in andere große Städte gegangen. Ich weiß von dem Herrn Friedhelm Eberle, der ist nach Leipzig und dort als Professor für Schauspiel auch tätig gewesen. Große Namen Jürgen Frohrieb, Eberhard Esche, Werner Tölke, die damals wirklich einen Namen hatten und auch bis später noch, die sind von Erfurt aus nach Berlin gegangen.
Was bringt's, wenn alle weggehen, soll mal ein paar Leute hier bleiben?
Das ist ja so ein bisschen so mein Gedanke, dass vielleicht irgendwie so viel Kultur konzentriert werden kann, wieder mal in so einem Brennpunkt wie dem neuen Schauspielhaus, dass es vielleicht eher dazu führt, junge Menschen, die ambitioniert sind, die mit 18 vielleicht auf dem Sprungbrett wären, zu sagen, ach, ich bleib mal zumindest noch ein bisschen. Hier geht ja gerade was.
Und dann, ich meine, sie kommen ja alle zurück, das ist ja klar, aber es muss doch nicht sein. Man muss doch nicht weggehen. Zu Hause ist es doch am schönsten.
Ja, weiß man manchmal aber erst, wenn man weg war. Ja.
Herr Amtrup, was ist Ihr Zuhause? Was wirklich jetzt, wirklich zum Schluss, Ihr Konzept von zu Hause? Ist Ihr Zuhause Erfurt?
Ja, ich bin wieder hier zu Hause. Wir waren lange, wie gesagt, seit 89 waren wir weg, erst Wuppertal und dann eben im Schwabenland. Und meine Frau ist vor anderthalb Jahren verstorben und da hat sie mir noch auf den Weg gegeben, geh du zurück nach Erfurt in die Heimat.
Ach, als Ihre Frau gestorben ist, sind Sie denn erst nach Erfurt zurückgegangen?
Ja, ich bin erst im Mai letzten Jahres wieder hergekommen.
Neu-Erfurter praktisch?
Ja, zurück in die alte Heimat. Aha. Und das Kuriose, ich wohne in einem 17. Geschosser und meine beiden Schwestern wohnen einige Etagen über mir. Wir sind also zu dritt da zusammen, können uns super unterstützen und der größte Teil der Familie ist eben hier. Und das hat mich natürlich zurückgezogen.
Das heißt, Sie sind im früher hätten wir Neubaugebiet gesagt, im Plattenbaugebiet.
Warschauer Straße.
In der Warschauer Straße, ne?
Ja. Ja, das ist natürlich gut angebunden mit Straßenbahnen, man kommt schnell in die Stadt und. Alle Bedingungen sind günstig. Ich fühle mich sehr wohl in der Wohnung. Ich war eigentlich nach 2-3 Tagen da drin auch wirklich wieder zu Hause und hatte geglaubt, ich würde der Wohnung im Schwarzwald nachtrauern, weil die Gegend schön ist. Das war ganz schnell abgehakt.
Also Sie sind 89 ausgereist praktisch. Sie haben doch noch einen Ausreiseantrag gestellt, offiziell gemacht, obwohl es nicht mehr notwendig war.
Ganz genau.
In den Westen rüber gemacht und jetzt nach so vielen Jahren nach Erfurt heimgekehrt.
Wieder zurück in die Heimat.
Das ist die Idee von Heimat. Können Sie die noch mal kurz umschreiben? Was ist für Sie Heimat?
Ja, das ging mir immer so, wenn wir zu Besuch hier waren. Wenn ich auf dem Domplatz stehe, ich habe zwar mit Kirche in dem Sinne nichts mehr am Hut, aber wenn ich auf dem Domplatz stehe und da hochgucke zu diesen beiden grandiosen Gebäuden, diesen Kirchen, das ist der Anblick von Heimat für mich. Die alte Stadt, wie gesagt, wir waren am Stadtpark, dieses Erleben als Kind, da groß geworden zu sein, eine fröhliche, unbeschwerte Jugend zu haben, das zieht einen wieder hierher.
Was sind denn noch so Orte, die für Sie Erfurt und Ihre Heimat hier in Erfurt ausmachen, jenseits vom Domplatz?
Ja, eigentlich mehr auf Personen bezogen. Ich habe noch einen ganz lieben Freund, wirklich aus der ersten Klasse. Wir haben am Stadtpark auch noch nebeneinander gewohnt und der ist fast wie ein Bruder für mich. Und ich, wie jeder so sagt, ich gehe durchs Feuer für den anderen. Solche persönlichen Beziehungen, die halten mich ja auch noch.
Also kann man zusammenfassen, Heimat ist eine Beziehung, sind Menschen und nicht unbedingt Orte, kalte Steine, aber auch.
Auch ja.
Ne? Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall, dass Sie mindestens mit Ihrem besten Freund oder vielleicht auch noch anderen Freunden und Freundinnen irgendwann mal Gelegenheit haben zu sagen, doch, das ist etwas, das zieht mich jetzt auch noch mal ins Schauspielhaus. Selbst wenn es experimentell werden könnte.
Ja. Geplant ist, dass ich mit meinen Freunden den nächsten Führungsbesuch jeweils samstags, ersten Samstag im Monat wird ja Führung durch das Schauspielhaus gemacht und da wollen wir zu fünft nochmal durchtigern und uns das angucken.
Damit viel Freude, dann gibt es noch weitere Geschichten. Das waren Geschichten von Nils Thorsten Amtrup, der eine Geschichte und eine Verbindung zum Schauspielhaus Erfurt hat, zukünftiges Kulturquartier. Ihnen einen wundervollen Tag, eine gute Zeit und danke für Ihre Geschichten.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Auf Wiedersehen.
Ja, tschüss, Wiedersehen.